Hallo und herzlich willkommen bei einer Spezialausgabe des Trending Topics Podcasts IPO Spotlight. Gemeinsam mit der Wiener Börse sprechen wir mit einigen der besten Expertinnen Europas über den Weg von Unternehmen und Scale-Ups an die Börse. Und sie haben sich auf modulare Industriesysteme für Insektenzucht spezialisiert. Und sie haben die ganz großen Pläne. Die Reploid Group AG aus Oberösterreich rund um Gründer und Vorstand Philipp Power gilt als Biotech-Unternehmen, das auch einmal den IPO schaffen könnte. Wie aber ist der Weg dorthin und mit welchen Erwartungen und Voraussetzungen geht man in ein solches Projekt? Genau darüber wollen wir heute im Podcast mit Reploid-Chef Philipp Power sprechen und ihn heiße ich auch gleich herzlich willkommen. Hallo Philipp.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich habe es schon in der Anmoderation anklingen lassen. Mit Reploid seid ihr ja in einem ganz speziellen Geschäftsbereich unterwegs. Ihr nutzt Insektenlarven, um Lebensmittelreste in hochwertige Proteine und Fette umzuwandeln. Wie funktioniert das?
Dem Wesen nach glaubt man, dass es einfach ist. Es ist aber sehr komplex, weil der Teufel liegt wie immer im Detail und das ist die Biologie. Das heißt, im Wesen nach muss man das Tier immer verstehen. Wir arbeiten hier mit der Hermetia illucens, also in unserem Sprachgebrauch die schwarze Soldatenfliegenlarve. Dieser Generalist, ein wechselwarmes Tier, die hat die Eigenschaft, organische Reststoffe vollends zu verwerten. Und was sie nicht verwertet, scheidet sie in der Form aus, also durch den Metabolismus und auch aus dem Produkt wird dann ein hochwertiger Dünger. Wie das funktioniert, ist für uns mittlerweile relativ einfach. Wir haben vor Jahren begonnen, uns mit der Thematik auseinanderzusetzen, was eines der größten Probleme weltweit ist, und zwar ist es der organische Reststoff. Organischer Reststoff, das, ob das jetzt Äpfel, ob das Trester, ob das Treber, ob das Spülmehle, was es also ist, es ist im Endeffekt entlang einer Supply Chain, bis es im Handel gekauft werden kann, fallen in der Industrie sehr viele Reststoffmengen an. Sehr oft finden die keine Verwendung, das heißt, man deklariert die als Abfall und wenn es ein Abfall ist, ist es grundsätzlich immer schlecht, weil erstens einmal verlieren wir die ganzen Nährstoffe aus dem Produkt und auf der anderen Seite ist man im Abfallwirtschaftsgesetz, dann muss man sich immer hinterfragen, ist das gut, wenn ich Abfall produziere in der Zukunft? Ich würde jetzt einmal sagen, nein, ist es weniger, aber man kann es nicht immer verhindern. Was wir machen, wir versuchen hier sehr vielen Unternehmen unter die Arme zu greifen und bieten hier Lösungen an, wo wir sagen, wir verwerten die organischen Reststoffe dezentral modular und bringen die Lösung, die wir haben, zum Problem, also eben dort, wo große organische Reststoffmengen anfallen.
Okay, super spannend. Mit welcher Vision und welchen Motiven seid ihr mit Reploid an den Start gegangen? Das ist ein quasi globales Problem, was ihr angeht.
Das ist richtig. Das habe ich eingangs schon sozusagen gesagt, dass die Thematik organischer Reststoffe uns sehr, sehr wesentlich ist. Und ich würde jetzt einfach einmal so behaupten und frei in den Raum reinstellen als Hypothese, wenn man es kennt, man beißt einen Apfel ab, er ist ein Stück weit zu sauer und dann hat man im Kopf, naja, den kann ich ja wegwerfen, der kompostiert ja, da passiert ja in Mutter Natur nichts, da ist ja kein Plastik drauf, ja. Das ist so die Geisteshaltung, die viele haben, ja, die grundsätzlich auch nicht falsch ist. Aber was passiert bei diesem Prozess? Ich sage es jetzt ganz simpel, wenn man einen Apfel wegwirft, er beginnt im Endeffekt zu faulen und das sagt eh schon das Wort, es entsteht Faulgas. Das heißt, hier entstehen diverse Gase, die schlecht sind für die Umwelt, weil wir ja uns damit beschäftigen, CO2 zu reduzieren. Und das ist auch unser Ansatz. Also das heißt, organische Reststoffe, das war immer unsere Mission. Wir können hier eine Lösung bieten, indem dass wir hergehen und sagen, alles, was in der Form CO2 produziert, das können wir capturen. Also das heißt, wir können das an Larven verfüttern und diese Larven sind dann in der Kreislaufwirtschaft so zu betrachten, dass daraus wieder neue Rohstoffe und neue Produkte entstehen. Also eine Larve, die ist sehr schnell, also sie hat sich alles gespart, also die hat kein Gehirn, sie hat keine Augen, die kann nur fressen. Und man muss sich das so vorstellen, man stallt dieses Tier ein in der Größe eines Feldhasen und nach 7, 8 Tagen erntet man einen afrikanischen Elefanten. Das heißt, die hat nur eines, die will wachsen, wachsen, wachsen um jeden Preis, weil sie weiß, ich bin ein gutes Futter, kommt ein Vogel vorbeigeflogen, wird er mich fressen. Und je schneller ich mich reproduzieren kann, desto besser ist es und so desto länger kann ich auch am Leben bleiben und mich reproduzieren. Diese Insekten, also diese Larven, verarbeiten wir. Das heißt, daraus wird Hundefutter, Katzenfutter, Vogelfutter, Schweinefutter, Hühnerfutter, Fischfutter, all die Produkte, wo man sagt, da können Nutztiere organische Produkte in der Form konvertiert betrachtet, dann zu sich nehmen in Form von einem tierischen Protein, das sind dann Insekten. Der eine oder andere sagt, ja, ist das normal, ja, oder braucht man das unbedingt? Naja, in der Mutter Natur kommt es vor, wenn man sich ansieht, was Fische fressen, was die Schweine fressen, was die Hühner fressen. Ja, die fressen ja sehr, sehr oft sehr, sehr viele Insekten. Das ist jetzt nicht das klassische konventionelle Futtermittel, aber wir können damit enorme Mengen, die am Markt, also an den Weltmärkten gefragt sind, substituieren. Aus der Larve kann man auch dementsprechend viele Fette und Öle gewinnen. Auch aus diesen Produkten kann man enorm viel machen. Zum Beispiel Sustainable Aviation Fuel, das kennt man, ist in aller Munde. Daraus kann man Treibstoff machen, daraus kann man Biodiesel machen. Daraus kann man aber auch kosmetische Produkte machen, weil das Produkt hat über 50% Laurinsäure. Und das Ölsäuremuster ist für die Industrie sehr, sehr spannend. Die Larve hat Chitin, das heißt, das ist die Larve mit Protein und Chitin. Da beschäftigen wir uns mit der Thematik der Biopolymere. Das Insekt scheidet Kot aus und frisst Fasern nicht. Das heißt, das ist dann organischer Dünger. Das heißt, wir pelletieren das, wir machen daraus ein ganz ein hochwertiges Produkt, was wir in der Düngemittelindustrie einsetzen. Also die Larve ist gerade ganz am Anfang, in der ersten Dekade ihres Daseins. Das macht es für uns so spannend, weil da möchte ich eines dazu sagen. Wenn man sich überlegt, dass 2,5% der Biomasse Menschen auf unserem Erdball einnehmen, circa 7-8% der Biomasse Nutztiere weltweit sind und über 40% Insekten sind, für die sich niemand interessiert, dann sage ich immer, dann haben wir großes Potenzial und Aufholbedarf. Die Thematik sind wir angegangen.
Okay, hört sich nach einem riesigen Markt an. Welches Geschäftsmodell verfolgt ihr da? Da geht es ja um Larven, Insektenzucht in industriellem Maßstab, oder?
Das ist absolut richtig, genau. Also wir entwickeln dezentrale modulare Lösungen. Das heißt, wir machen das standardisiert. Wir haben einen sogenannten Blueprint, wo wir sagen Plug and Play. Wir passen hier nicht dementsprechend an, sondern wir sagen, wir haben einen Motor entwickelt, der für uns ausgezeichnet funktioniert und den Motor rollen wir aus. Das heißt, wir haben dezentrale Modularlösungen. Wir bringen, wie ich schon gesagt habe, die Lösung zum Problem und unsere Hallen sind 25 Meter breit, über 60 Meter lang, knapp 9 Meter hoch. Da drinnen werden am Tag 40 Tonnen Reststoffe verarbeitet. Das heißt, es sind im Jahr knapp 10.000 Jahrestonnen mit einer Trockensubstanz von circa 32-33%. Daraus wird dann über 2.000 Tonnen Restfraß, also Insektenkot, den man zu Dünger verarbeiten kann, und knapp 2.000 Tonnen Frischlarve.
Okay, klingt ziemlich riesig. Um das auch alles machen zu können, braucht man natürlich Finanzierung. In meiner Wahrnehmung hat sich Reploid ja bisher via Crowdfunding finanziert. Wie ist das bisher gelaufen?
Ja, das ist richtig, aber wir haben uns nicht mittels Crowdfunding finanziert. Wir sind Eigenkapital finanziert, wir haben eine sehr gute Kapitalstruktur und Crowdfunding war für uns einmal eine Art von Versuch. Das heißt, wir haben gesehen, dass Crowdfunding ein probates oder ein adäquates Mittel sein kann, am Markt einmal aufzutreten und einmal zu testen, interessiert sich die Gesellschaft dafür, ist das Thema spannend, polarisiert, ja? Was kriegen wir für Feedback? Ist das Thema Kreislaufwirtschaft wirklich interessant? Interessieren die Menschen sich für Nachhaltigkeit? Ist das Insekt so, will ich nicht sehen, will ich nicht haben? Oder sagt man, okay, klingt spannend, kann ich mir vorstellen, kann ich mir durchaus vorstellen, mir Hundefutter oder Katzenfutter dazu kaufen? Und das Crowdfunding immer bietet dann vieles. Also Crowdfunding bietet dann nicht nur die Möglichkeit, einen Markt zu adressieren, den man so nicht kennt, weil wir verkaufen ja eigentlich im B2B-Bereich. Das heißt, wir gehen sehr stark in den Bereich, wo wir da Industrielösungen bieten oder mit Landwirten zusammenarbeiten und wo wir eben sozusagen ein klassisches Business-to-Business-Modell haben. Und dann werden wir oft gefragt, nimmt das der Markt dann auch an? Und wenn sie da keine adäquate Antwort darauf liefern können, dann ist es immer schwierig. Und somit haben wir uns dann auch dazu entschlossen, dass wir gesagt haben, machen wir eine Crowdfunding-Kampagne, schauen wir uns das an, was die Resonanz ist, ob der Markt sich dafür interessiert, weil wir auch gesagt haben, wir denken darüber nach, vertikal zu integrieren, also das heißt, nach vorne zu integrieren und auch dementsprechend in der Produktforschung Niederschlag zu finden, eben bei Hundefutter, Katzenfutter, Vogelfutter, Fischfutter. Und da muss man den Markt immer ein Stück weit testen. Und wenn man da hergeht und sagt, Österreich ist groß, Europa ist noch größer und man will das machen, dann brauchen sie einmal verschiedenste Institute, die für sie Umfragen machen, dann müssen sie Marketing machen, dann müssen sie Public Relation und, kostet viel Geld. Und dann haben sie vielleicht die Information naja, interessiert den Markt vielleicht gar nicht so, dann haben sie ein großes Vermögen ausgegeben, ist für ein mittelständisches oder kleineres Unternehmen dann nicht unbedingt das Wunschergebnis, hat aber viel Geld gekostet. Wir haben gesagt, naja, wir wollen nicht nur viel Geld dafür ausgeben, sondern wir machen Umfragen, ja, und wir holen uns damit auch Geld rein, weil wahrscheinlich werden das die Investorinnen und Investoren der Zukunft sein, die uns dann auch eventuell beim Listing oder beim klassischen IPO begleiten können, weil wir auch mit großen Unternehmen gesprochen haben, die gesagt haben, ja, wir würden auch sofort supporten, wir sind Feuer und Flamme für dieses Thema zum haben, wir würden das sozusagen relativ schnell umsetzen wollen mit euch, aber auch dort werden wir ständig gefragt, was sagt denn der Markt, kann man das richtig adressieren, ist das die richtige Zeit, um über Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit nicht nur zu denken, sondern auch darüber zu sprechen und es schlussendlich dann auch zu machen. Und da hat uns der Erfolg dann recht gegeben. Also das heißt, Crowdfunding war für uns im Endeffekt Marktansprache und aber auch sozusagen eine Art des, sozusagen der Finanzierung und ist ein Instrument, was für ein Unternehmen in Zeiten wie diesen immer, sage ich, Chancen und Risiken birgt. Für uns war es eine große Chance. Wir haben sie genutzt und es hat sehr gut funktioniert.
Und zur Strategie gehört ja auch, dass Reploid als Aktiengesellschaft strukturiert wurde. Warum hat man sich da schon sehr früh in der Unternehmensgeschichte dazu entschieden? Dahinter steckt sicher ein großer Plan, oder?
Absolut richtig. Ja. Der Markt ist sehr, sehr groß. Und wenn man sich die Technologie ansieht, muss man enorm viel Geld in die Hardware investieren. Ja, kostet ja Millionen. Da kann man nicht mehr davon sprechen, dass das ein klassisches Startup-Modell ist, das man kennt. Ja, also ich kenne eher Startups-Modell. Man setzt sie von Rechner, man sucht eine Lösung zu finden, die digital ist, hat dann eine hohe Conversion und Attraction und ein Daily Active Use, also all diese Dinge. Und ich wusste, das funktioniert in der Form für uns nicht. Ja. Und da war für mich ganz klar, dieses Thema ist enorm wichtig, es ist gefragt und vor allem braucht dann so ein Thema hohe Visibilität, eine gute Transparenz und auch einen Marktzugang, wie man mal ganz anders sozusagen adressieren kann oder möchte. Und darum war die Entscheidung relativ rasch getroffen. Das Unternehmen braucht Transparenz, braucht Visibilität, braucht Gehör, braucht viele Menschen, die hier sagen, let's do it together, also die nicht nur darüber sprechen, sondern sagen, wir helfen ein Stück weit mit, ich will hier Teil dieses Unternehmens sein, ich will daran partizipieren und möchte Chancen nutzen, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Und von daher haben wir uns, wie gesagt, dazu entschieden, eine Aktiengesellschaft zu gründen, haben hier mittlerweile 7 Aufsichtsräte, die international bekannt sind, haben tolle Vorstände und haben mittlerweile ein Team mit über 50 Personen international, fassen aktuell Fuß auch in Frankreich. Also das heißt, wir sind aktuell tätig in Deutschland, in Österreich, Tschechien, Ungarn, der Schweiz, Liechtenstein, Italien und wie gerade eben angesprochen in Frankreich. Wir expandieren sehr rasch, weil eben die Lösung, die wir anbieten, nicht nur ein lokales Problem löst, sondern international gefragt ist. Mittlerweile haben wir auch Gespräche, was das Thema Australien, Neuseeland betrifft, Südamerika, Brasilien, Chile, Peru, USA, Kanada. Das heißt, wir führen hier Austausch mit verschiedensten Unternehmungen, die dort tätig sind, die dort riesige Mengen an Reststoffen haben. Das heißt, wir sehen hohe Nachfrage und da ist es dann oft die Frage, wie ist man kapitalisiert? Und wir wollten hier im Endeffekt ein klares Zeichen setzen, dass wir keine GmbH sind in der Form, sondern dass wir wirklich ein handelfähiges Produkt sind in der Form, weil wir dann eine Notiz haben an der Börse, wenn wir listen oder wenn wir ein IPO haben. Und ja, ich glaube, das ist für die Zukunft entscheidend. Gerade in einem jetzigen Marktumfeld sieht man, da gibt uns der Markt dann sicherlich ein Stück weit recht, ja, weil man hat gesehen, dass vielleicht es gar nicht so einfach ist, verschiedenste Investoren ansprechen zu können, wenn es nur, ja, jetzt unter Anführungszeichen, nur eine GmbH ist. Wir tun sich ein Stück weit leichter, wenn wir sagen, volle Transparenz, wir sind eine Aktiengesellschaft, du hältst dann in deinem Wertpapierdepot Aktien und wenn du nicht mehr möchtest oder nicht mehr daran glaubst, dann kannst du verkaufen. Also es ist jederzeit handelbar und da waren einfach viele Aspekte, die für uns spannend waren. Und gerade was wir gesehen haben, wir müssen internationalisieren und da ist die Aktiengesellschaft für uns die beste Rechtsform.
Das heißt, damit ist ja der Weg eigentlich an die Börse vorgegeben, beziehungsweise eines der großen Ziele, oder?
Absolut, absolut. Wir planen im nächsten Jahr das Listing, also im Jahr 2025 ist es für uns eigentlich gesetzt, dass wir ein Listing vornehmen an der Wiener Börse. Wir haben uns für das Marktsegment für den MTF Direct Market Plus entschieden. Wir sehen das als Riesenchance. Man kriegt hier mal volle Aufmerksamkeit. Man wird ordentlich supportet von der Wiener Börse. Es interessieren sich die ersten großen Institutionellen dafür. Wir werden von Banken angesprochen, aber auch vor allem von sehr großen Versicherungskonzernen, ja, also die hier eine sehr große Chance sozusagen erkannt haben, gemäß Solvency II, wie sie auch künftig ihre Portfolios ein Stück weit nachhaltiger ausrichten können. Also wir sagen immer ein Stück weit grüner, weil wir ja trotzdem in der Form nach den ESG-Richtlinien Deep Green Technology sind. Das heißt, wir werden nach Artikel 8, Artikel 9 aus Deep Green eingestuft und das suchen ja vor allem sehr, sehr viele. Und das findet man sehr selten. Ja. Das war auch sozusagen ein Gedankengang von mir, weil ich komme ja aus der Finanzbranche und ich habe immer gesagt, ja, alle reden darüber und sagen, ja, wir müssen, aber wenn an den Finanzmärkten nicht viel geboten wird, was ist die Alternative? Also ich habe oft mich damit auseinandergesetzt und habe gesagt, naja, die großen Konzerne möchten ja in ihren Depots, in ihrer Veranlagung nachhaltig investieren. Nur wenn am Markt nichts geboten wird, wenn man an der Börse nichts findet, ja, und wenn keine Möglichkeit besteht, weil auch aus den Regularien sich große Corporates nicht an GmbHs beteiligen dürfen, ja, dann ist es ein Problem. Ja. Und dieses Problem wollte ich auch ein Stück weit lösen damit, dass wir gesagt haben, wir machen das Listing und da können wir auch dann international adressieren. Das heißt, wir können auch wirklich internationale Investoren ansprechen und müssen nicht klassisch vielleicht über das Thema, das man kennt, Venture, Private Equity gehen, sondern man kann wirklich sagen, wir machen es über Kapitalerhöhungen. Und ja, darum ist für uns das Listing dementsprechend gesetzt. Wir planen das gerade aktuell mit unserem Wirtschaftsprüfer, mit unseren Rechtsanwälten. Also das heißt, wir sind hier voll im Doing. Wir sind schon sehr, sehr gut in der Zeit. Wir sollten im ersten Quartal mit all diesen Aktivitäten ready sein. Also die Readiness ist dann vorhanden. Und ja, und dann geht's los. Dann wollen wir natürlich das Window of Opportunity nutzen. Das heißt, wir schauen uns natürlich an, was macht der Markt, was ist gerade sozusagen, wo befinden wir uns vor allem, ja. Und ja, und dann werden wir das Listing vornehmen. Das ist für uns absolut schon gesetzt und ja, daran arbeiten wir.
Ja, was denkst du, 2025 wird der Zuspruch für einen, sagen wir mal, Nachhaltigkeitstitel wie den euren sehr groß sein wahrscheinlich, oder?
Also meine persönliche Meinung ist ja, das wird sein. Warum? Weil es kein Trend ist. Ja, ich sage immer, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Regionalität muss eine Geisteshaltung sein und muss auch ein Stück weit Lebenseinstellung wieder werden. Ja. Diese klassische Linearwirtschaft und alles müssen wir globalisieren, ist sicherlich nicht schlecht, aber es ist nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dauerhaft, ja, funktionieren wird. Man sieht es in der aktuellen Lage der Wirtschaft, in der wir uns befinden, müssen sich viele hinterfragen und sagen, waren die letzten 20 Jahre okay? Ja, die waren es wahrscheinlich, ja, es ist dementsprechend so. Werden es die nächsten 20 Jahre sein können? Würde ich heute sagen, jein. Ja. Also ich würde nicht sagen, es ist nein und es ist ja, sondern ich glaube, dass es die gesunde Mischung sein wird und darum setzen sich viele Unternehmungen den ESG-Richtlinien auseinander mit dem Abkommen, was sagt die Pariser Klimakonferenz, was ist im Endeffekt Corporate Social Responsibility, welche Targets hat man, welche Ziele, wie gesagt, muss man erreichen, was ist die Dekarbonisierungsstrategie, was ist Zero Emission und. Also das heißt, das bewegt ja viele Unternehmungen, weil es ja auch gesetzlich verankert ist, also von daher denke ich, dass wir sehr gut Platz finden werden und dass die Nachfrage nach Biotechnologieunternehmungen, die solche Lösungen anbieten, ja, dass die Nachfrage sicherlich sehr hoch sein wird. Und ich gehe nicht nur davon aus, sondern wir haben in den letzten Wochen und vor allem Monaten sehr viele und sehr intensive Gespräche geführt zu diesen Themen und der Zuruf ist, so muss ich wirklich sagen, ja, der ist gewaltig. Also ich hatte kein einziges Gespräch, wo uns irgendwer gesagt hat, was wir machen, braucht keiner, das will keiner, das würde ich nicht machen wollen oder das ist schlecht, sondern ganz im Gegenteil, wir werden immer gefragt, wenn man uns verstanden hat, was braucht's hier, wo können wir unterstützen, wie kann das relativ schnell realisiert werden, wo können wir zusammenarbeiten, wie können wir zusammenarbeiten und wann starten wir. Ja, also das heißt, der Zuruf ist da sehr, sehr groß und darum erwarten wir uns sicherlich einen großen Aufwind und dann vor allem dann einen starken Rückenwind, der uns dann, ja, ich sage jetzt ein Stück weit schneller zu unseren Zielen trägt. Wir wissen natürlich, wir haben noch vieles zu tun. Insektentechnologie steckt noch, ich sage jetzt, in der ersten Dekade. Ich will das Wort Kinderschuhe vermeiden, weil wir haben natürlich schon sehr viel entwickelt und sind sehr, sehr erfolgreich. Aber es gilt noch sehr, sehr vieles zu erreichen. Ja. Und gerade wenn man internationalisiert und dann wirklich in diesen Economy of Scale reinblickt, da ist schon ein lot to do und da ist schon, ja, da haben wir schon große Ziele, die wir verfolgen, aber ich gehe davon aus, dass man uns sehr stark supportet, weil auch große internationale Konzerne mittlerweile auf uns zukommen und sagen, nicht nur unsere Technologie sei hochspannend, sondern auch unsere gesamte Unternehmensphilosophie, ja, findet Niederschlag, ja, bei vielen Unternehmungen und sagen, hey, wenn wir mit euch zusammenarbeiten, dann könnten wir euch im Nachhaltigkeitsbericht erwähnen, könnten wir sagen, wir haben mit euch ein Joint Venture, wir haben mit euch eine Partnerschaft, wir supporten uns gegenseitig, wir fördern die Kreislaufwirtschaft, wir fordern Regionalität ein und wir sagen ganz klar Ja zu unserem eigenen Standort und wir können uns weiterentwickeln und die Gesellschaft, glaube ich, die will das auch und die fordert das auch vor allem. Also ich sehe das sehr stark, wenn ich gefragt werde bei der einen oder anderen Veranstaltung, wo ich in den letzten Monaten war, werde ich sehr oft darauf angesprochen, wann geht so richtig los und wann ist so der Big Bang? Und das ist dann schön zu hören. Also von daher gehe ich davon aus, dass das sehr gut funktionieren wird.
Und Reploid hat sich ja schon zu unterschiedlichen Nachhaltigkeitszielen verpflichtet, logisch quasi eigentlich in eurem Bereich. Was sind die wichtigsten, ganz kurz gesagt?
Also wenn mich heute wer fragt, was sind die wichtigsten, ja, ich würde es gar nicht ansprechen, was ist das Wichtigste, sondern am Ende des Tages ist es entscheidend, es zu tun, ja, und Nachhaltigkeit zu leben und sie auch einzufordern. Weil das, was ich sehr oft kritisiere, ist, viele sprechen darüber, viele sagen, das ist unumgänglich und es muss gemacht werden und jeder hat seine individuellen Ziele. Ich glaube, jeder muss sich an der Nase nehmen, ein Stück weit nachdenken und sagen, Nachhaltigkeit ist nicht das Problem anderer, sondern es trifft uns täglich selbst und was kann ich selber dazu beitragen, um nachhaltiger zu werden. Und für uns sind es natürlich die Ressourcen, die wir angehen und wo wir sagen, die Ressourcen, die verloren gehen, die wollen wir heben, also dieses Potenzial wollen wir wertschätzen und wollen wir auch wertschöpfen. Und damit eben neue Produkte in den Markt bringen, weil das ist ja vor allem Kreislaufwirtschaft. Wenn man halt hergeht und sagt, wie intelligent ist dieser Bioreaktor-Larve? Ja, so eine Larve frisst Unmengen an organischen Reststoffen und wenn man sich vorstellt, die macht aus einem Apfel, also ein bisschen an Treber, Trester und ein Stück weit Mehle, enorme Mengen an Protein und Fetten, die Welt braucht, weil wenn man sich ansieht, wir werden immer mehr Menschen, wir haben immer mehr Tiere, also vor allem Nutztiere, wir haben immer mehr Heimtiere, das heißt, wir haben immer mehr Hunde und Katzen und der Tenor ist ja, es ist so umgangssprachlich, wird sehr oft darüber gesprochen, das letzte Kind trägt Fell, ja, also das heißt, es ist so, ja, also das heißt, man achtet natürlich jetzt immer mehr auch auf die Ernährung der Haustiere. Und ja, und da will man vielleicht nicht irgendwelche Schlachtnebenabfälle aus Argentinien, nicht despektierlich, ja, braucht es genauso. Und dieses Bashing muss auch aufhören, sondern man muss sich einfach hinterfragen, will ich für mein Tier Produkte irgendwo aus einem Land, wo es sozusagen mit einem Öldampfer quer durch verschiedene Kontinente gefahren werden muss oder über die Weltmeere segeln muss, dass das mein Haustier bekommt, oder kann ich halt hergehen und sagen, ich setze auf Regionalität, auf Kreislaufwirtschaft und ich trage auch hier dazu bei, dass wir Nachhaltigkeit leben. Also das heißt, Reploid vereint sehr, sehr viele Nachhaltigkeitsziele und hat hier sehr viele Aspekte, die wir verfolgen, aber gar kein konkretes, wo wir jetzt sagen, nur das ist es. Ja, für uns sind es sehr viele Nachhaltigkeitsziele, die wir hier einfließen lassen.
Alles klar. Für dieses geplante Börsenlisting, welche Voraussetzungen muss die Börse für euer Unternehmen erfüllen, um attraktiv zu sein?
Ja, wir haben in den letzten Wochen sehr viele Gespräche mit der Wiener Börse geführt, haben uns da wirklich sehr, sehr gute Partner ins Boot holen können, die uns hier auch schon supporten und die uns hier wirklich wesentlich unterstützen. Das heißt, wir haben einen spannenden Capital Market Coach. Wir haben uns hier verschiedenste Marktplätze angesehen. Also das heißt, wir waren in ganz Europa unterwegs. Wir haben natürlich einmal sozusagen einmal außerhalb Europas den einen oder anderen Test gemacht und haben uns da mal umgehört. Für uns war dann ganz klar, attraktiv ist die Wiener Börse, ist nicht nur unser Heimatplatz, sondern dort wird uns wirklich enorm viel geboten. Die Unterstützung ist dort, muss ich fairerweise sagen, echt sensationell groß. Und gerade für ein Listing, ja, im MTF Direct Market Plus, da wird vieles geboten und da ist die Wiener Börse sehr, sehr bestrebt, dass sie hier unterstützt. Also das heißt, der Support, das Ganze, das Team abzuholen und ein bisschen so die, wie soll ich sagen, ja, ein Stück weit diese Angst vor der großen Börse zu nehmen, das gelingt dort sehr, sehr gut, ja, weil man einfach dort sozusagen sehr familiär behandelt wird. Also das heißt, wenn man irgendwelche Wünsche hat, wenn man glaubt, man hat Probleme, obwohl man sie gar nicht hat, sondern da wirklich ganz mit offenen Armen empfangen wird und sich da austauschen kann. Ich glaube, das braucht es auch, weil viele Unternehmen da draußen unterschätzen die Möglichkeiten einer Börse und gerade vor allem für mich persönlich, ja, ohne Werbung machen zu wollen. Listing wird für mich und für meinen Zugang, ja, eines der Refinanzierungsmodelle sein für die Zukunft. Somit finde ich die Wiener Börse extrem attraktiv und sie hat uns all das geboten und damit haben wir uns auch relativ rasch entscheiden können. Das ist der Weg, den wir nicht nur gehen wollen, sondern auch gehen werden und wir haben uns ganz bewusst für die Wiener Börse entschieden und haben gesagt, wir wollen dort unser Listing vornehmen und ja, von daher sind dort alle Targets well done.
Alles klar, super spannend. Vielen Dank für die Einblicke. Das heißt, 2025 wird ein extrem spannendes, heißes Jahr für Reproid, für deine Unternehmung und für die Zukunft der Insektenzucht in Europa. Philipp, vielen Dank fürs Interview.
Ich sag danke. Alles Gute.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.